Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Mama, she's black! What?
Große Freude bei afroamerikanischen Kindern über den neuen Ariel-Film mit der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey in der Hauptrolle. Um diese Besetzung gibt es eine Kontroverse und über die reden wir gleich. Herzlich willkommen. Otto Waalkes auf TikTok, ich würde mal sagen, da würde man eher nicht vermuten, aber naja, wenn man so lieb gebeten wird... Folgendes ist da passiert. Otto sollte eine Bitte erfüllen und die hat mit seinem Song Friesenjungen zu tun.
Ich trinke Tee bei mir, die Frühstückseier esse ich bei. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Dach.
Klassiker basiert natürlich auf Stings Englishman in New York. Ja, was ist nun eigentlich passiert? Der Berliner Rapper Shi Agu hat den Song gecovert und bei einem seiner Konzerte Otto um die Erlaubnis gebeten, das tun zu dürfen. Ja, und was dabei rausgekommen ist, das will ich jetzt von Medienjournalist und Social Media Experte Dirk von Gehlen erfahren. Der hat diese witzige Geschichte auf Twitter öffentlich gemacht. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr von Gehlen, die Videos von Otto und dem Rapper Shi Agu sind viral gegangen. Millionen Klicks inzwischen. Offensichtlich hat Otto dazu gestimmt. Der Song darf legal gecovert werden. Das ist also die Reaktion bei Shi Agu und seinen Getreuen. Ja, also ob man das Cover dann mag, das sei dahingestellt. Das hört sich eigentlich ja an wie schneller gedreht einfach wie dieser Song. Am Freitag kommt er in voller Länge raus. Was sagen Sie, Dirk von Gehlen? War das eigentlich so spontan, wie es wirken soll, diese ganze Aktion? Oder ist das ein Marketing-Coup, ja, der vielleicht von Otto selbst mitinszeniert worden ist?
Vielleicht beides. Also es ist in jedem Fall ein total gut geglückter Marketing-Coup in der Aufmerksamkeitswelt des Digitalen, müssen jetzt alle pre-safen, so heißt es. Also bevor der Song überhaupt hörbar ist, darf man den dann schon mal speichern auf den Plattformen. Je häufiger der gespeichert wird, umso prominenter wird er dann ausgespielt. Also der Song hat, ohne dass er schon da ist, schon mal Aufmerksamkeit bekommen. Das ist der Marketing-Gag, aber dahinter steckt, wie ich finde, zumindest eine sehr sympathische, schöne Geschichte, an der man so den Bogen von Otto zu Shi Agu spannen kann. Und das ist ja jetzt nicht wirklich eine Welt, die so sehr eng beieinander ist. Einerseits ein sehr junger Berliner Rapper und dann der 74-jährige Otto Waalkes aus Emden.
Ja, das wollte ich eigentlich auch fragen oder Sie fragen, ob es da eben eine Schnittmenge gibt zwischen diesen beiden. Denn wenn man sich diesen Shi Agu so anguckt, also ja, tritt in diesen Media-Videos auf mit Skibrille und Fokuhila-Frisur, 80er-Jahre-Jeans und so weiter. Also da würde ich sagen, ist Otto schon noch präsent in dieser Welt. Andererseits, ja, dann eben heute und diese Plattform TikTok. Also wo sind da die Schnittmengen?
Ich glaube, das ist so ein Teil deutscher Kultur ist, die da zusammenkommt und wir lernen das immer über Remakes, über Coverversionen, die Musik oder die Kultur einer vorherigen Generation kennen. Das ist so ein bisschen eine Orientierungsfunktion, die wir im Kopieren, im Remake finden können, konnten, haben wir schon immer so gemacht. In der Zeit von TikTok und hochformatigen Videos ist es jetzt halt so, dass es einen Sample gibt, der fliegt durch die Welt und Otto hat sehr cool, wie ich finde, für einen 74-Jährigen sich in diese Welt integriert, indem er ein sogenanntes Duett gemacht hat. Also er hat auf diesen Ursprungsclip von Shi Agu reagiert und hat dann da formal seine Zustimmung gegeben. Ob das am Ende so notwendig gewesen wäre, der Song ist fertig produziert, der wird am Freitag veröffentlicht. Ich denke, dass das vorher schon besprochen war. Aber die Geschichte, die wir sehen auf der Oberfläche, ist halt sehr nett, dass da jemand aus einer anderen Generation, sogar aus einem anderen Jahrhundert jetzt auf diese neue Plattform kommt. Ich habe gerade nochmal geschaut, 250.000 Likes schon für dieses Video hat und sich sozusagen in diese Welt des Shi Agu oder der vermeintlichen Generation Z integriert. Das ist schon eine schöne Geschichte, an der man sich freuen kann.
Ja, in der Tat. Und vielleicht, damit wir doch nochmal einen Eindruck von diesem Song kriegen. Ich gucke mal, ob ich den gerade nochmal eingespielt kriege. Also da eben der Jubel, dass Otto zugestimmt hat. Ja, kurz angespielt, wie Sie beschrieben haben, also der ganze Song erscheint eben erst am Freitag. Also vielleicht, was fasziniert die Leute an diesem etwas dämlichen Song und dieser noch dämlicheren Coverversion?
Es sind zwei Sachen. Das eine haben Sie gerade schon angesprochen, das ist diese Beschleunigungsvariante. Auch das ist ein Trend oder eine auf TikTok immer wieder zu sehende Variante. Haben wir mit Fleetwood Mac in den letzten Monaten erlebt, dass es und mit ABBA-Songs, dass es beschleunigte Varianten von klassischen Songs gibt. Speed-Up-Versionen nennt man die. Das findet man jetzt auch hier in einem kurzen Sample. Er rappt Teile. Und dann kommt immer wieder diese Referenz zu der Referenz. Das ist nämlich ja eben selber kein Original von Otto, sondern ja eine Sting-Kopie. Und das ist sozusagen die Kopie der Kopie der Kopie, weist dann darauf hin, dass man sich in einem größeren Zusammenhang befindet und kann sich sozusagen in die Welt, musikalische Welt der Eltern einschreiben. Dass das dann sozusagen noch mit der Zustimmung von Otto geschieht, ist so ein bisschen, ja, wir beziehen uns aufeinander und das ist der Zauber von Popkultur schon immer gewesen, dass man Bezüge herstellen kann und hier ist diese Referenz an den, ich sag mal, großen alten Mann des Witzemachens jetzt mit dessen Erlaubnis geschieht. Das macht es irgendwie rund und fühlt sich stimmig im Wortsinne an.
Aber ist das irgendwie auch das Schicksal des modernen Pops eigentlich, dass wir dann die Referenz der Referenz der Referenz hören und am Ende ist es dann doch eher eine Eintagsfliege?
Ob es eine Eintagsfliege ist, weiß ich nicht. In jedem Fall entsteht trotzdem was Neues. Also es wird ja darüber nochmal gerappt. Also wenn es jetzt einfach nur eine Coverversion wäre, dann würde ich Ihnen da zustimmen bei der Sorge. Es ist, glaube ich, schon eine Referenz und eine Aktualisierung und diese aktuellen Fassungen, die wirken am Anfang eh immer komisch. Also als Otto den Friesenjungen gemacht hat, bestimmt gibt es noch bei Ihnen im Archiv Interviews, wo jemand gesagt hat, ja, das ist vielleicht einfach nur eine Referenz zu dem viel besseren Original von Sting. Mhm. Heute ist aber diese vermeintliche Coverkopie selber das Original und deutet darauf hin, dass wir vielleicht manchmal, während wir daneben stehen, nicht so gut erkennen, dass da vielleicht was Neues entsteht. Und das gilt für den Song von Chi-Agu auch, kann ich nicht final beurteilen, weil ich bisher nur die Schnipsel kenne, die sich gerade durch TikTok viral verbreiten.
Es war aber jedenfalls sehr schön analysiert. Also, Komiker Otto Waalkes und der Rapper Chi-Agu haben einen ja, musikalisch-medialen Coup gelandet und eingeordnet hat das für uns der Medienjournalist Dirk von Gehlen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Disneys Ariel, die Meerjungfrau, kam 1989 das erste Mal ins Kino. Animationstechnisch, aber auch musikalisch ein Hit.
Unten im Meer, bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr als dieses Land, das oben sitzt, wo jeder schuftet und nur schwitzt. Wir schwimmen besser hier im Gewässer, unten im Meer.
Ariel in der deutschen Version. Morgen kommt nun eine Neuauflage ins Kino, wie so oft bei Disney in der letzten Zeit als Realverfilmung. Soweit man ja überhaupt von Real sprechen kann beim Musical, das größtenteils ja unter Wasser spielt. Ein Film mit Redebedarf, allerdings nicht über die Form oder den Inhalt, sondern über das Casting. Die Hauptrolle spielt nämlich die schwarze Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey. Und das hat selbst im Jahr 2023 noch für eine Kontroverse im Netz gesorgt. Filmkritikerin Anna Wollner hat das für uns verfolgt. Anna, unter dem Hashtag NotMyMermaid ging es rund. Was war da los?
Ja, es war nicht nur Hashtag NotMyMermaid, sondern auch Make Mermaids White Again und andere. Es gab tatsächlich im letzten September schon rassistische Anfeindungen gegen Hauptdarstellerin Halle Bailey und die Macher des Films. So weit, dass sogar die Kommentarfunktion auf den offiziellen Kanälen von Disney auf YouTube und Co. zeitweise ausgeschaltet werden mussten. Hater, die sich mal wieder ähnlich wie beim weiblichen Ghostbusters Remake um ihre eigene Kindheit betrogen gefühlt haben, haben dort wirklich widerlichst kommentiert. Das Werk von Hans Christian Andersen haben sie beschmutzt gesehen, da Ariel natürlich lose auf seinem Märchen basiert. Dann aber, das Schöne daran, auf der anderen Seite gab es auch positives Gegengewicht, gefilmte Reaktionen von Eltern ihrer Kinder, die den Trailer sehen, also schwarze Mädchen, die freudig ausrufen, she looks like me, weil sie eben auch endlich mal als Disney-Prinzessin repräsentiert werden.
She's a black girl.
Identifikation ist wichtig, das merkt man an diesen Reaktionen und Halle Bailey selbst hat im letzten September schon gesagt, ihre Besetzung sei wichtig, eben für ihre schwarzen Brüder und Schwestern, dass auch sie Prinzessin sein können.
Und warum hat Disney das überhaupt gemacht? Also ist das eben Kalkül auf diese Reaktionen oder, naja, sind die jetzt von ihrer eigenen Entscheidung gewissermaßen überrannt worden?
Also ich gehe schon schwer davon aus, dass ein Konzern wie Disney weiß, was er damit macht. Also bei Star Wars haben sie ja mit Finn auch einen schwarzen Stormtrooper installiert. Es gibt diesen Begriff des Colorblind Castings, dass also beim Casting, bei der Besetzung einer Rolle nicht auf die Hautfarbe geachtet wird, sondern aufs Schauspiel und in dem Fall auch Gesangstalent. Mittlerweile benutzen viele auch den Begriff des nicht traditionellen Besetzens, gerade auch was historische Figuren angeht. Da ist ja Bridgerton zum Beispiel ein Beispiel, wo die britische Aristokratie des 19. Jahrhunderts divers besetzt ist.
Das war echt
bei
ein Coup.
Bei Ariel, da kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt eine historische Person ist oder nicht. Aber Disney hat das ganz klar gewusst. Also nicht nur die Chefs, sondern auch die Produzenten und vor allem auch Regisseur Rob Marshall. Den habe ich letzte Woche in Berlin getroffen und natürlich auch nach seiner Casting-Entscheidung gefragt.
Es gab nie eine Agenda, eine schwarze Schauspielerin als Ariel zu casten. Sie war einfach die Beste. Es ist eine sehr herausfordernde Rolle. Die Stimme muss passen. Der Gesang ist nicht ohne. Sie muss etwas Unschuldiges ausstrahlen, die Neugier in den Augen haben, aber gleichzeitig auch Stärke und Leidenschaft, Verletzlichkeit. Sie bringt das alles mit. Meine Entscheidung für sie habe ich nie in Frage gestellt. Es ist doch absurd, dass wir 2023 überhaupt noch darüber reden müssen. Dass wir noch immer über Hautfarben reden müssen, fühlt sich an wie aus einem anderen Jahrhundert.
Das muss man allerdings noch ein bisschen einordnen. Das sagt er natürlich im Rahmen der Promotour für den Film. Er hat die Beste gesucht und für ihn auch gefunden. Insofern ist es schon Kalkül, mehr Diversität in die Geschichte zu bringen und mit dem Shitstorm am Ende dann einfach zu leben.
Und wie abwegig ist das überhaupt, eine schwarze Meerjungfrau aus historischer Sicht?
Also eine Meerjungfrau ist natürlich ein Fabelwesen. Die kann auch blau, grau, grün, rot, lila kariert sein. Wenn man sich Ariel mal genauer anguckt, auch mit Hinblick auf Andersens Vorlage, es ist ein dänisches Märchen, Haut- und Haarfarbe weiß, rothaarig in unseren Köpfen, vor allem wirklich durch den Animationsfilm von 1989 vorgegeben. Bei Andersen gibt es zum Beispiel auch ein tragisches Ende. Im Film natürlich ein Happy End, regt sich auch keiner drüber auf, dass das geändert wurde. Kritiker sagen jetzt, Meerjungfrauen seien ja weiß. Das kann man schnell widerlegen, wenn man mal ein bisschen über den Disney-Tellerrand drüber guckt und in die Mythologie eintaucht. Dieser Meerjungfrauen-Mythos, das ist ja nicht nur Ariel, das ist ja auch Undine, die Sirenen, Lorelei oder aber zum Beispiel die Yemoya, eine afrikanische Meerjungfrau, angesiedelt in einem nigerianischen Volk. Es gibt karibische Meerjungfrauen mit einem sehr traumatischen Hintergrund, nämlich schwangere afrikanische Frauen, die von Sklavenschiffen ins Meer sprangen und die Kinder unter Wasser zu Meerjungfrauen und Tritonen wurden. In Haiti zum Beispiel ist die Sirene ein Geist des Meeres, der bewundert und gefürchtet zugleich wird. Also dieser Mythos der Meerjungfrau im Wandel der Zeit, immer auch ein Spiegel unserer Zeit und die Zeit, in der wir leben, ist einfach diverser. Klar will Disney damit Geld verdienen, aber diesen kapitalistischen Gedanken, die haben den bei jedem Film. Schön wäre es, statt ständig Remakes zu machen, sicherlich mal eine neue Geschichte zu erzählen, jenseits jeder Diskussion um Hauptfarbe, Geschlecht und sexuelle Orientierung der Hauptfigur.
Das würde ich sofort unterschreiben, scheint aber nicht so einfach zu sein, gute Stoffe zu finden. Vielleicht sollten wir schon noch klären, ob nun Halle Bailey, Hautfarbe hin oder her, als Ariel funktioniert.
Also ich habe nach einer Sekunde des Films überhaupt nicht mehr über ihre Hautfarbe nachgedacht. Ich bin wirklich eingetaucht in diese Unterwasserwelt. Was ich viel gewöhnungsbedürftiger fand, war dieser hyperrealistische Look unter Wasser. Gerade nach Avatar ist das ein bisschen befremdlich. Der Film ist unglaublich düster. Dem fehlt so ein bisschen der Charme des Animationsfilms, weil die Tiere um Möwe Scuttle, Krebs Sebastian und Fisch Fabius mir einfach zu kurz kamen. Aber das ist so ein persönliches Geschmäckle. Es ist ein düsteres Remake, jetzt nicht unbedingt für Kinder, aber das tut niemandem weh.
So kann man es zusammenfassen. Eine Ariel-Neuauflage mit Halle Bailey und die eher absurde Hautfarben-Debatte darum, ab morgen im Kino zu sehen. Anna Wollner hat uns die Hintergründe erzählt. Ich danke.
Sehr gerne.
In Cannes hat gestern Abend ein besonderer Film Premiere gefeiert. Das angeblich letzte Werk des japanischen Großmeisters Takeshi Kitano. Kubi heißt die Literaturverfilmung und sie wurde frenetisch gefeiert. Dabei für uns Patrick Welinski jetzt live aus Cannes zugeschaltet. Hallo Patrick.
Hallo, hallo.
Ja, also Kubi ist die Verfilmung seines eigenen Romans. Was erzählt Kitano da?
Ja, es ist eine sehr komplexe Geschichte, die auch sehr konkret verankert ist in der japanischen Historie. Also Kubi spielt im sogenannten Zeitalter der streitenden Reiche, in der die ganzen kleinen Feudalreiche, die in Japan im 16. Jahrhundert existiert haben, sich ständig gegeneinander kriegerisch gegenüberstanden. Es war die große Zeit der Samurai, der Palastintrigen, der Meuchelmorde. Und Kitano erzählt von dem, was Historiker heute den sogenannten Honnoji-Zwischenfall nennen. Das war 1582 ein Putsch eines Generals gegen den mächtigsten Lehnsherren damals. Und dadurch, dass dieser von seinen eigenen Truppen angegriffen worden ist, beging er Harakiri und ja, also rituellen Selbstmord und beendete sein Leben. Und bis heute weiß man aber nicht, wieso dieser Aufstand passierte. Und diese Leerstelle nutzt Kitano jetzt und füllt sie aus eben mit Kino, mit einer Geschichte von unerfüllter Liebe, von degeneriertem Machtanspruch und einer ziemlich verschachtelten Intrige, in denen diese unterschiedlichen Clans daraus aber auch ja letztendlich immer wieder Machtansprüche an ganz Japan stellen. Und das ist wirklich ernstes, aber wie ich fand, auch erstklassiges Samurai-Kino geworden.
Also klingt spannend, historisch, aber natürlich auch kompliziert, hast du es aber gesagt, verschachtelt. Ja. Also im Prinzip muss man sich in japanischer Geschichte auskennen, um das genießen zu können, oder?
Ja, also ich habe auch schon etwas gebraucht, um in diese ganzen Verhältnisse hineinzukommen. Und nach dem Film, gebe ich auch ehrlich zu, musste ich häufiger zu Wikipedia greifen. Es dauert, aber wenn man den Film jetzt auch ganz unvoreingenommen mal guckt, ne, es dauert eine Weile, bis man drin ist, aber irgendwann ziehen einen diese Kämpfe und diese ganzen Palastintrigen auch rein in diese Verhältnisse. Es ist ungefähr so wie bei Shakespeare, wo einem vielleicht auch nicht jede Verästelung immer klar ist, wer da gegen wen wirklich kämpft. Aber am Ende geht es ja eigentlich nur um diese großen Bewegungen, ne? Das Korruption, Verrat in eigenen Reihen, das sind ja schon interessante Themen. Und es ist wirklich sehr gut inszeniert mit tollen Kampfszenen. Die erste Einstellung fand ich schon toll. Da sieht man einen kopflosen Leichnam eines Samurais, der in einem Fluss liegt. Und in seinem Hals haben sich schon Krebse genüsslich an dem Kadaver zu schaffen gemacht. Kitano selbst spielt auch mit dem Genre letztendlich.
Ja, also Samurai-Filme waren ja eben schon Teil seines Werkes immer. Ist die Frage, kann er nun in diesem Genre mit diesem Film noch was Neues, was Zusätzliches abgewinnen?
Ja, also es klang auch ein bisschen konventionell, wie ich es gerade erzählt habe, muss ich mir selbst nochmal eingestehen. Die große Frage, die ich hier angekündigt habe, ist ja, wieso kam es zu dieser Revolte damals? Und das Intelligente, was Kitano macht, er sagt, es ging um Liebe. Der General hat seinen Feldherrn geliebt. Und in dem Moment haben wir es hier mit einem queeren Samurai-Film zu tun. Es gibt auch einige schwule Sexszenen zwischen Fürst und Samurai. Und Kitano queert das Genre und stellt dadurch auch diese ausgestellte Männlichkeit, ja, dieses Gehabe der Krieger nochmal, ja, in Frage. Und spätestens hier ist es wirklich nicht mehr ganz so wichtig, wer hier wen intrigiert. Hier kommt auch Humor rein. Und das hat mich dann schon beeindruckt, muss ich sagen. Kino, einen queeren Samurai-Film zu sehen von einem Großmeister des Kinos, der sein letztes Werk präsentiert, das habe ich so gar nicht erwartet und war schon sehr beeindruckt.
Mhm. Ist es denn überhaupt sicher, dass er mit diesem Werk in den Ruhestand geht? Und wenn ja, wäre es dann das würdige Karriereende?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Werk für Eingeweihte, muss man sagen, weil ich glaube, alle Aspekte von Kitano, seines Schaffens überhaupt, er ist ja auch Maler, Musikproduzent, Fernsehkomiker, in Deutschland kennen wir sicherlich Takeshis Castle als Programm, nicht wahr? Er schreibt Romane, Gedichte, er ist ein Titan der Entertainment-Industrie in Japan und Kubi nimmt seine interessanten Gedanken auf zu Thema Gewalt, was ja auch seine Gangsterdramen irgendwie immer zusammengefasst hat. Ja, Gewalt, wer löst sie aus? Was passiert mit demjenigen, der Gewalt ausübt? Da sind viele Themen und Motive drin. Ich hoffe aber unter uns gesagt, dass dieser angekündigte Ruhestand am Ende vielleicht ein Unruhezustand wird und Takeshi Kitano so rum gehört zu den Regisseuren, von denen ich mir eher 4 oder 5 letzte Filme erhoffen würde.
Ja, nach der Beschreibung jetzt wünsche ich mir das auf jeden Fall auch. Das Historiendrama Kubi vom japanischen Regisseur Takeshi Kitano läuft in Cannes außer Konkurrenz. Angeblich der letzte Film, mal sehen. Vielleicht macht der Altmeister ja auch noch weiter. Patrick Gelinski, herzlichen Dank.
Bitte.
Fundstück.
Wenn Kunst aufhört, gefährlich zu sein, will man sie nicht mehr haben, sagte Duke Ellington. Der experimentelle Dichter François Dufresne lebte nach dieser Devise. 1946, mit 16 Jahren, wurde er Lettrist, später Ultralettrist und Begründer der phonetischen Poesie. Die ließ etablierte Sprachstrukturen hinter sich und integrierte sogar das Schreien, einfach aus Freude am Geräusch. 1957 entwickelte Dufresne das Konzept der Lecture-Collage. Dabei brachte er verschiedene Welten zusammen, etwa als er Paul Valéry's gefühlvolles 24-Strophen-Gedicht »Der Friedhof am Meer« zur Musik von Duke Ellington rezitierte.
Ce toit tranquille, où marchent les colombes, entre les pins palpites, entre les tombes, midi le juste, compose de feu la mer. La mer toujours recommencée. Oh, récompense, après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme un soleil se repose. Ouvrage pur d'une éternelle cause. Le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor. Temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve. Ô sourcilleuse, œil qui gardes en toi tant de sommeil sous un voile de flamme, ô mon silence, édifice dans l'âme, mes combles d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps qu'un seul soupir résume. À ce point pur, je monte et m'accoutume. Tout entouré de mon regard marin, comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain.
C'était une lecture qui datait de 1957.
Das war ein abrupter Abbruch. François Dufresne mit dem Gedicht Extrait du Cimetière Marin von Paul Valéry zur Musik von Duke Ellington. Natürlich von Duke Ellington. Ein Fundstück von unserer Musikarchiv-Spürnase Paul Polun.